Wohl dem Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt im Kreis der Spötter, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwelken und alles, was er tut, gerät ihm wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie die Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg führt ins Verderben. Ja, wir sind gerade an einem Wochenende, wo ein großer Jackpot zu knacken ist. Viele Leute kratzen die letzten Kröten aus ihrem Portemonnaie, um an diese 10 Millionen heranzukommen. Ein verlockendes Angebot, vielleicht ist auch jemand unter uns dabei, der da investiert hat. Vielleicht hat ja jemand Glück, je nachdem, was man darunter versteht. In der Bibel steht, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das heißt, ein Jackpot ist gut für den, der ihn kriegt, wenn es sein Leben nicht ruiniert, kann ja auch sein. Aber das, was bleibt, ist nicht das Geld, sondern Gottes Wort. Denn die Bibel sagt, durch Gottes Wort wurde die Erde geschaffen und wenn die Erde einmal vergeht, wird dieses Wort immer noch bestehen. Wenn Sie also etwas Wertbeständiges suchen, jetzt jenseits von Ihrem Kapital, das Sie vielleicht bilden, dann ist es gut, Gottes Wort zu lesen, zu leben, sich einzuprägen. Ich gehe immer wieder davon aus, dass Sie mindestens 10 Telefonnummern auswendig können. Es wäre gut, wenn Sie auch eine ganze Reihe von Bibelversen auswendig können, damit sie Ihnen dann, wenn Sie sie brauchen, auch einfallen. Ja, wie sieht das aus? Hier ist die Rede von einem Mann, der Freude hat an Gottes Wort und es aufsaugt wie ein Baum, der am Wasser steht. Sehr interessant, wenn man so eine Wiese sieht, auch hier so Richtung Schwimmbad, und plötzlich ist da so eine ganze Reihe von Bäumen, die da irgendwie stehen, quer durch die Wiese. Und es ist nicht schwer festzustellen, da fließt ein Bach. Und diese Bäume, die stehen alle an diesem kleinen Bächlein, sei es das Wasser hat oder im Moment vielleicht manchmal auch keines. Aber sie sind dort gewachsen, weil es dort Wasser gab. Und Wasser aufsaugen bedeutet Wachstum. Jetzt wäre es interessant für Sie zu fragen, wenn Sie Gott kennen und sein Wort lesen, sind Sie im Laufe der letzten Jahre im Glauben gewachsen? Gab es da irgendeinen Fortschritt, wo Sie sagen, ich vertraue Gott mehr, ich habe diese Wahrheit begriffen, habe mich an der Stelle verändern lassen oder prägen lassen? In dem 2. Petrusbrief steht Kapitel 3, Vers 18, wachset aber in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Es gibt also ein Glaubenswachstum. Ich finde das bei Konfis immer schön, ich bin aber der Versuchung noch nie ganz erlegen, sie einfach mal am Anfang der Zeit zu fragen, wie groß sie sind, und am Ende der Zeit zu fragen, wie groß sie sind, und dann sagen, die ganze Gruppe ist in der Zeit, was weiß ich, 2 oder 3 Meter gewachsen. Einfach, weil sie sich verändern. Könnte man natürlich auf das Gewicht noch übertragen, das wäre dann vielleicht etwas anders gelagert. Ja, Glaubenswachstum, gibt es sowas bei Ihnen, bei mir? Und die Frage, wie nehmen Sie Gottes Wort auf? Nur hier im Gottesdienst? Oder wenn Sie irgendwo aus Zufall mal was lesen? Oder regelmäßig? Es gibt Leute, die sich morgens Zeit nehmen, um auf Gott zu hören und zu beten. Andere machen das, die nicht arbeiten, auch mittags vielleicht, andere abends. Ich denke an eine junge Dame, die gerne morgens die Bibel gelesen hätte, aber sie wachte immer zu spät auf. Und dann hat sie Gott gebeten, lass mich doch früher aufwachen. Am nächsten Morgen wachte sie ziemlich früh auf und schaute auf den Wecker und ärgerte sich. Sie sagte, so früh, ich muss doch noch gar nicht aufstehen. Sie versuchte krampfhaft wieder einzuschlafen, aber es ging nicht. Und als sie so wach da lag und sich ärgerte, fiel ihr ein, oh, habe ich nicht gestern Gott gebeten, mich früher zu wecken, damit ich Zeit hätte für sein Wort und zu beten? Dann ist sie aufgestanden und hatte jetzt richtig Zeit, Gottes Wort zu lesen und in Ruhe zu beten. Nicht erst auf dem Weg zum Omnibus, sondern auch schon zu Hause. Und das hat ihr Freude gemacht. Hier steht, alles, was derjenige tut, der Gottes Wort liebt, gerät ihm wohl. Ich weiß nicht, was Sie von den Juden und dem Volk Israel wissen. Denen hatte Gott gesagt, sie sollten das Wort Gottes sich auf die Stirn binden, auf die Hände und an die Pfosten ihrer Tore nageln. Jetzt kann man Gottes Wort hier immer anwenden, im übertragenen Sinne oder auch wörtlich nehmen. Sie haben das wörtlich genommen, wenn Sie heute einen frommen Juden beten sehen, was macht er? Der wickelt sich mit einem Riemen so ein Kästchen auf die Stirn. Da drin sind Gebote Gottes. Der wickelt sich mit einem zweiten Riemen ein Kästchen auf die Hände. Da sind wieder Bibelworte drin. Und wenn Sie sein Haus betreten, sehen Sie an dem Türpfosten so ein kleinen Behälter angebracht. Da stehen Bibelverse drin. Er hat es wörtlich genommen, aber eigentlich war ja gedacht, wir sollten Gottes Wort bedenken, wir sollten es tun und wenn wir sozusagen ins Leben treten, es beachten. Ja, jetzt ist die Frage, wenn alles wohl gelingt, demjenigen, der Gottes Wort beachtet, wie sieht es da bei Ihnen aus oder bei mir? Bedeutet Wohlsein, dass wir keine Probleme mehr haben, dass man nicht mehr krank wird, nicht arbeitslos, dass man nicht irgendwelche Menschen verlieren könnte? Wahrscheinlich nicht. Und trotzdem, in diesem Wohlsein ist der Segen Gottes enthalten. Ich denke an einen Mann, der Alkoholiker ist. Er kam durch Jesus zum Glauben und an ihn und wurde dann auch trocken. Er hatte anschließend auch wirtschaftlichen Erfolg. Klar, vorher konnte er wenig leisten, weil er alles irgendwie in den Sand gesetzt hat. Jetzt ging es ihm auch wirtschaftlich besser. Ich denke an einen Vater, der zum Glauben kam und seine Familie merkte, der verändert sich. Und dann hat der Glaube auch in der Familie Fuß gefasst. Das ist nicht schlecht. Ich denke an einen Abteilungsleiter, der für einen großen Konzern tätig war, für den Verkauf im Ostasienraum. Und als er mit 40 Jahren zum Glauben kam an Jesus und dann sein Wort las, sagte er, in meiner Abteilung wird nicht mehr gelogen. Harte Entscheidung in der Wirtschaft, in meiner Abteilung wird nicht mehr gelogen. Und ich denke, das war sicher für viele Leute zum Segen, weil die Dinge endlich ins Lot kamen, auch wenn es im Ostasienbereich sicher nicht ganz einfach ist, ohne irgendwelche Tricks durchzukommen. Alles, was er tut, gerät ihm wohl. Ja, über Gottes Wort nachdenken. Wenn ich eine Predigt halte, dann schaue ich vorher immer, hast du über den Text schon einmal gepredigt? Und über den Psalm 1 habe ich schon mal gepredigt, 1969, also vor 33 Jahren. Da saßen hier ungefähr 60 Leute, also sagen wir die Leute, die da drüben sitzen, waren ungefähr hier. Und als junger Mensch ist man ja noch etwas mutiger. Wenn man älter wird, wird man irgendwie bedächtiger. Damals habe ich dann mal gefragt, ob es denn jemand gibt, der die Bibel liest unter den Anwesenden. Mache ich heute nicht. Aber immerhin, eine Frau hat sich gemeldet. Das fand ich schon ganz mutig. Ich wusste von einer zweiten, der die Bibel auch las, aber dann war es vielleicht schon Schluss. Heute ist es nicht nur einer, der die Bibel liest, es sind ganz viele. Wir haben allein 15 Hausbibel- und Gesprächskreise, wo Menschen austauschen, was ihnen das Wort Gottes bedeutet. Und ich denke, allein darin sieht man auch schon ein Stück Segen und ein Stück Führung Gottes, persönlich, aber auch in einer Gemeinde. Die Frage, ob Sie dazugehören, ob Sie jemand sind, der die Bibel liest, nicht nur als Lexikon, wenn Sie irgendwo mal wissen sollen, wie der Fluss heißt, der mitten durch Israel geht, für Ihr Kreuzworträtsel, sondern eben auch zu einer persönlichen Anwendung. Ich denke, jemand hat ein Verhältnis zur Bibel, wie er ein Verhältnis zu Gott hat. Ich stamme aus einem kirchlichen Elternhaus. Ich habe die Bibel nie gelesen. Es gehört nicht zum Kirchlichsein dazu, dass man die Bibel lesen muss. Aber als ich während meines Theologiestudiums im 6. Semester dann Jesus Christus persönlich kennenlernte, fing ich an, die Bibel persönlich zu lesen. Nicht nur zu studieren für meinen Beruf, sondern für mein Leben. Und es ist klar, wenn Sie irgendjemand eine Speise hinlegen, der im Moment krank ist, hat er nicht so viel Appetit. Wenn er tot wäre, hätte er gar keinen Appetit. Wenn ich jemand, der Jesus nicht kenne, die Bibel anbetet, ist das für ihn ein literarisch interessantes Buch, so wie Goethe die Bibel sehr wertschätzte. Aber persönlich aufgreifen, als Stärkung, als Nahrung, wird er dieses Buch nur, wenn er Jesus kennt oder dabei kennenlernt und sozusagen ein geistliches Leben entwickelt. Und dann redet dieses Wort zu ihm ganz persönlich. Ich finde das großartig, wenn ein Wort schon 3000 Jahre alt ist, einem König David gesagt wurde und sie ganz persönlich erreicht und sie stärkt und persönlich tröstet. Da will auch jemand getröstet werden hier. Gut, jetzt käme es zu einer Anwendung. Wenn Sie Gottes Wort lesen, dann haben Sie ein Ja zu Jesus oder finden ein Ja zu Jesus. Und aus dem Ja zu Jesus gewinnen Sie Kraft zu einem Nein gegen die Sünde. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Aus dem Ja zu Jesus gewinnen sie Kraft zu einem Nein gegen die Sünde. Der Satz lässt sich schlecht umkehren, ja, dass sie von dem Nein gegen die Sünde sich langsam vorarbeiten zu einem Ja gegen, für Gott. Ja, ist sehr wichtig, sich abgrenzen zu können. Wir waren gerade Skilaufen und Skier brauchen geschliffene Stahlkanten, sonst rutschen sie einfach fort. Und so ist es wichtig, sich abgrenzen zu können in einer positiven Weise. Hier sind drei Abgrenzungen genannt, einmal der Rat der Gottlosen, der Weg der Sünde und der Kreis der Spötter. Ich weiß nicht, wo für Sie Gottlose sind, von denen Sie sich getrennt haben oder trennen sollten. Heute nennt sich keiner mehr gottlos, die Leute sprechen eher von Religionsfreiheit und verstehen das als Freiheit von Religion, auch Freiheit von Gott. Braucht man einen Amtseid nicht mehr auf Gott zu leisten, braucht keine religiösen Symbole mehr im Kreistag oder sonst wo hängen zu haben. Einfach frei sein von Dingen. Die Frage ist, wo gibt es für Sie Menschen, die gottlosen Rat geben? Für Teenies sind es manchmal falsche Freunde, die sie mit allerhand unterhalten, was aber eigentlich für das Leben nichts bringt. Für einen anderen sind es vielleicht Parteigänger, die er hat, oder jemand, der ihn in der Familie bevormundet und durch Schuldgefühle manipuliert zu Dingen, die eigentlich nichts bringen. Für mich war es interessant, oder für einen anderen ist vielleicht der Rat des Steuerberaters, wobei ich diesen Beruf jetzt nicht irgendwo in die Pfanne hauen möchte, aber manchmal werden ja Zahlen manipuliert, damit dann hinten mehr herauskommt. Könnte ja auch sein. Für mich war es Theologie, von der ich mich gelöst habe. Sie haben so ein Studium ja nicht mitgemacht, da wird die Bibel zerpflückt durch Kritik statt Glauben. Und dann sagt man, Jesus, klar, hat keine Wunder getan, er war auch nicht der Sohn Gottes, er ist auch nicht auferstanden, ist auch nicht der Erlöser am Kreuz und das Volk Israel war nie in Ägypten, ein Prophet Jonah hat nie gelebt und der Daniel auch nicht. Und all solche Dinge habe ich geglaubt, weil sie mir beigebracht wurden. Aber dann habe ich Jesus kennengelernt und gesagt, jetzt interessiert es mich überhaupt nicht mehr, was der Professor Sohn so über die Wunder von Jesus erzählt. Ich erlebe Gebetserhörung, das ist für mich Wunder genug. Und jetzt will ich anfangen, Gott in seinem Wort zu glauben und mich von den Meinungen von Leuten zu lösen. Und das habe ich getan, bin sehr dankbar darüber, denn ich denke, wenn ich Ihnen nur Zweifel an dieser oder jener Stelle weitergeben würde, würde das Ihr Leben zwar auch bewegen, aber dann säßen hier vielleicht 15 oder 30 Leute, die sich das noch anhören würden und sagen, vielen Dank, das ermutigt mich auch nicht. Das Wort Gottes baut auf, es stärkt wie Wasser. Und manchmal muss man sich irgendwo lösen. Das ist ganz verschieden, wo das ist. Dann kommt der Weg der Sünder. Weg der Sünder, ja. Hier in Obertshausen gibt es keinen Weg der Sünder, irgendwo eine spezielle Straße. In manchen Orten gibt es ja auch solche Straßen. Heidelberg wohnte ich in so einem Gebiet, wo die Leute dann sagten, oh, heute würde man sagen Rotlicht irgendwo in diese Richtung. Aber der Weg der Sünder kann überall sein. In vielen Firmen ist ein Weg der Sünder, zum Beispiel die Selbstbedienungsmentalität. Alles, was ich brauchen kann, nehme ich an mich. Ich habe als Student auf dem Bau gearbeitet, um mein Studium mitzufinanzieren und habe natürlich möglichst viele Stunden gearbeitet, um möglichst viel Geld in kurzer Zeit zu verdienen. Also sagen wir von morgens 7 bis abends 7. Und Kollegen, die mit dabei waren, die gingen dann schon um 5 nach Hause. Aber als ihren Stundenzettel abgaben und ich mal so über die Ecke guckte, sah ich, die hatten genauso viele Stunden aufgeschrieben wie ich auch, obwohl sie jeden Tag 2 Stunden weniger da waren. Die Wahrheit manipulieren, Dinge mitnehmen, die jemand anders gehören. Viele treten auf den Weg der Sünde auf der Ebene der Partnerschaft, wo man sagt, möglichst viel Freude, solange es keiner weiß, ist alles erlaubt. Mancher hat keinen Mut dazu, das wirklich zu tun, aber er besucht dann entsprechende Internetseiten, vielleicht um dort diese Dinge sich vor Augen zu führen. Weg der Sünde kann aber auch Selbstverwirklichung in der Familie sein, Egoismus, der die anderen ausbremst. Ja, gut, sich davon zu lösen. Ebenso von dem Kreis der Spötter. Ein Spötter ist jemand, der betroffen ist, aber durch Distanz und Coolheit, die er demonstriert, meint, das wegschieben zu können und andere abwertet. Ich weiß nicht, ob Sie jemand sind, der gerne Ironie liebt, der zynisch ist vielleicht, der einen Kritikgeist hat, keine Ahnung. Manchmal muss man sich auch von seinen eigenen Redegewohnheiten lösen oder vielleicht auch von einer Informationsquelle trennen. Ja, interessante Frage, wo sollten Sie sich lösen? Vielleicht macht Gott Ihnen heute irgendwo klar, ich sollte mich lösen von irgendeiner Beziehung, von irgendeiner Art, Geld mit Geld umzugehen, von irgendeiner Art, meine Zeit totzuschlagen oder von dem Jammern über mein Leben oder dem Selbstmitleid. Und ich denke, das Lösen ist nur dann möglich, wenn wirklich ein klares Ja zu Jesus da ist. Dann wechselt das Bild noch von dem Baum zur Spreu. Der Baum etwas Solides, was wächst und Frucht bringt. Die Spreu etwas, was überflüssig ist, höchstens Ballastkost ist für Damen, die irgendwo ihren Lebens, die abnehmen möchten oder irgendwie Hilfe brauchen an dieser Stelle. Sonst wird Spreu einfach weggeworfen und wird wieder Humus oder verbrannt. Es gibt zweimal das Wort umsonst in der Bibel. Einmal sagt Jesus seinen Freunden in Offenbarung 22, Vers 17, wer dürstet, der komme, wer will, der nehme Wasser des Lebens umsonst. Das heißt, alles, was sie von Gott bekommen, ist kostenlos. Der Friede Gottes ist kostenlos in ihrem Herzen, das Geschenk des ewigen Lebens ist kostenlos, die Hoffnung, die sie haben, die Gebetserhörung, dass sie Gottes Wort haben und verstehen, gut, kaufen müssen sie es natürlich, aber dass sie es verstehen und anwenden, alles kostet nichts. Aber es gibt auch über dem Leben der Gottlosen ein Umsonst. Und zwar steht es ganz am Ende ihres Lebens, wenn sie Gott begegnen, sagt Gott, dein Leben war umsonst. Es war vergeblich gelebt. In meinen Augen warst du zwar wertgeachtet, mein Sohn hat sein Leben für dich gegeben, aber du hast es nicht begriffen. Und deshalb war es umsonst, du hast dein Lebensthema verfehlt. Manchmal merkt man das auch im Alltag schon, dass irgendwo ein Leben dahin weht, dass es unbeständig ist und irgendwo die Kontinuität fehlt und der Segen fehlt. Ja, zwei Bilder, das Bild des Baumes, der wächst, weil er Wasser hat, das Bild der Spreu, die verweht wird. Über beiden steht das Wort umsonst. Der eine bekommt alles kostenlos von Gott für die Stärkung seines Lebens. Der andere arbeitet und lebt umsonst, vielleicht sehr erfolgreich nach außen, aber in Gottes Augen am Ziel vorbeigelebt. Ich hoffe, dass Sie so ein Baum sind oder werden, der sich über Gottes Wort freut, der die Zuversicht hat, ich möchte dieses Wort immer mehr kennenlernen, vor allen Dingen Jesus kennenlernen, der hinter dem Wort steht, und bin gespannt, wie Gott mir Glaubenswachstum schenkt. Jesus, du siehst jeden von uns, du weißt, wer dich kennt, wer so ein Baum am Wasser ist. Für den bete ich, dass er wächst, dass er Frucht bringt. Du weißt, wer an diesen Bach bildlich gesprochen gepflanzt werden möchte. Segne ihn, dass er diese geeigneten Schritte unternimmt, um dich kennenzulernen, dein Wort schätzen und lieben zu lernen. Segne ihn ganz persönlich. Du weißt auch, dieses Wort umsonst, wie verschieden das über unserem Leben stehen kann. Schenke doch, dass es als Geschenk immer mehr Bedeutung gewinnt.